Vater, ich danke dir für dein Reden heute Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Es tut so gut, einfach in deiner Nähe zu sein. Wir sind so privilegiert als Kind von dir, dürfen dich persönlich zu kennen, dir nahe zu sein. Danke, Jesus, dass du auch durch diese Predigt redest zu unseren Herzen. Ich möchte uns auftun für dich. Danke für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Du bist ein wunderbarer, grosser Gott und wir ehren und erheben deinen Namen. Amen. Amen. Wir fahren weiter in dieser Predigtserie aus dem Epheserbrief. Bereits das vierte Mal sind wir noch dran. Wahrscheinlich könnten wir x-beliebige Predigten machen. Das ist so gehaltvoll, der Brief. Ja, der Paulus hat uns da einen Schatz hinterlassen mit dem Epheserbrief, wo wir immer tiefer graben dürfen und eigentlich immer mehr könnten, ja, mitnehmen. Seine Gedanken, die er vom Heiligen Geist festgehalten hat, sind heute noch entscheidend, heute noch wegweisend. Wie gut ist das, dass wir das wissen dürfen? Nicht irgendein alter Brief, den wir in den Akt legen können, sondern heute noch top aktuell. Im ersten Kapitel schreibt der Paulus von dem Plan, den Gott hat, nämlich er hat geplant, schon vor der Erschaffung der Welt, dass du und ich dürfen Sohn und Tochter sein von dem allmächtigen Gott. Das war sein Plan, schon vor der Erde geschaffen hat. Der Plan war, dass du und ich ein Sohn und eine Tochter sein von ihm. Er möchte, dass wir ein Leben führen dürfen, das gefüllt ist von dieser Liebe, von dieser Freude, von dem himmlischen Vater. Was für eine Ausgangslage, was für eine Ehre. Und die Absicht dahinter, so haben wir es gehört in der ersten Predigt, unsere Urberufung sozusagen ist das Lob von seiner Herrlichkeit. Mit unserem Leben sollen wir Gott loben. Seine Herrlichkeit soll sichtbar werden durch dich und durch mich. Allerdings, und so lassen wir dann weiter, schreibt der Paulus, sind wir nicht als Gotteskind auf die Welt gekommen. Wir sind nicht als Söhne und Töchter von Gott auf die Welt gekommen. Nein, wir alle sind tot, schreibt der Paulus, aufgrund von unserer Verfehlung, aufgrund von unserer Schuld, trennt von dem Gott. Und keiner von uns hat sich selber können irgendwie erwecken, selber können das Leben einhauchen. Für das war Jesus notwendig. Er ist auf die Welt gekommen, er hat das geschaffen. Er hat den Preis gezahlt für die Verfehlungen, die wir gemacht haben. Für unsere Rebellion gegen Gott. Und durch ihn, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung ist es möglich geworden, damit wir auferweckt werden. Auferweckt zu neuem Leben. Das schreibt der Paulus weiter in dem zweiten Kapitel. Wir sind privilegiert. Dazu dürfen wir gehören. Und krass ist, was extrem in dieser Zeit war, das hat nicht nur den Juden gegolten, sondern auch den Heiden. Es ist eine neue Zeitepoche angebrochen mit Jesus. Auch die Heiden dürfen den Zugang haben. Und wir alle, gehen davon aus, die allermeisten wenigstens, die nicht Juden sind, gehören zu den Heiden. Und wir dürfen den Zugang haben zu dem Gott, was für eine wunderbare Botschaft uns der Paulus hier bringt. Wir sind privilegiert. Und letzten Sonntag hat das Gisela dann von dieser Einheit berichtet in der Gemeinde. Einheit, die Gott schenkt. Und sie hat das herausgefordert, dass wir in dieser Demut und Sanftmut und Geduld dürfen wachsen. Zusammen mit ihm. Und heute geht es um Gemeinde, um das Geheimnis der Gemeinde, das Paulus im Epheserbrief 2 und 3 davon schreibt. Und zu dieser Zeit, das habe ich ein bisschen angetönt, ist das Spannungsfeld zwischen den Juden und den Heiden ein vorrangiges Problem gewesen. Das ist wirklich nicht gut geeignet. Vor allem haben die Juden oder vor allem einige von diesen Juden-Clans oder Familien haben eigentlich die Heiden als unrein angeschaut. Oder als moralisch minderwertig. Und jetzt musst du dir das vorstellen, mit dieser Sicht sollen die jetzt zusammenkommen. Jesus ist für alle gekommen, es soll eine Einheit geben. Von dem lesen wir heute in unserem Bibeltext. Ich lese aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum irdischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bedürfnissen, von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anforderungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingeführt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ein unglaublich kalvoller, wertvoller Text, wo man ein bisschen anschauen kann. Ich kann ganz sicher nicht auf alles eingehen von dem, aber es ist eindrücklich, was der Paulus da schreibt. Und es bewegt mich, wenn ich das lese, die Absichten, die Gott hat und das, was er da hat. Auf einiges ist er ja schon vorher eingegangen in den Briefen, und wir haben sie in der Predigt vertieft. Darum müssen wir gar nicht alles anschauen heute Morgen. Aber eins ist klar, wegen Jesus haben wir Zugang zu dem Gott. Wegen Jesus ist der Weg zum Vater wieder offen, wieder möglich. Wir sind nicht mehr Fremde, sondern Bürger vom Himmel. Wir sind nicht mehr Fremde, sondern Bürger vom Himmel. Und das schrieb der Paulus an die Heiden und an die Juden, also auch an dich und an mich. In Vers 16 sagt er dann, dank Jesus sind wir als Gemeinde zum einzigen Leib zusammengefügt. Wir sind zusammengefügt zum einzigen Leib. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia und bedeutet die Herausgerufenen. Herausgerufen, rausgerufen aus der Sünde, rausgerufen aus dem Denkmuster der Welt. Was für ein unglaubliches Privileg, was für eine gute Sache. Und das Bild von dem einzigen Leib braucht der Paulus ja auch noch im 1. Korintherbrief. Das ist sehr bekannt, wo er schreibt von den Füßen und den Händen und dem Kopf und dem Auge, die eben nicht gegeneinander sind und nicht gleich sind, aber sie bilden ein Leib. Auch im Römer 12 braucht er das Bild von dieser Einheit. Trotz Unterschiedlichkeit, trotz Andersartigkeit dürfen wir eins sein. Juden und Heiden werden nicht gleich gemacht, sind nicht gleich wie alle anderen, oder jeder ist gleich wie der andere, aber sie werden zu einem zusammengefügt. Und das ist und bleibt ein Wunder. Die Einheit, die Gott schafft, ist ein Wunder, das in der Gemeinde sichtbar wird. Wir dürfen die Einheit bilden. Was für ein Privileg. Und dann schrieb der Paulus vom Fundament. Das Fundament, wo die Gemeinde darauf aufbaut, ist oder sind die Apostel und Propheten. Die Apostel und Propheten sind die, die das Fundament legen für die Gemeinde. Und zwar nicht für die Gemeinde dann zumal oder nur für dann, sondern für immer. Für die ganze Zeit ist das Fundament gelegt worden. Weil das Fundament legt man nur einmal. Und dann fängst du an zu bauen. Und nicht während dem Bauen endest du am Fundament noch mal etwas und schraubst dort noch dran. Oder das Fundament wird plötzlich ganz anders. Das Fundament bleibt. Und das sind Apostel und Propheten. Und hier sind übrigens die Propheten vom Neuen Testament gemeint. Und nicht die vom Alten. Sie wäre wahrscheinlich auch umgekehrt geschrieben. Sie hätten müssen schreiben, Propheten und Apostel. Es ist eine neue Area gebrochen, wo die Apostel und Propheten über das Fundament bilden. Sie haben die Grundwahrheit oder die normativen Sachen für die Gemeinde hier festgehalten. Und wir dürfen an dem immer noch festhalten. Es ist grundlegend wichtig, dass nicht irgendwie am Fundament etwas geändert wird. Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das wichtig. In den letzten Jahren, Monaten, erlebt man immer wieder, dass das Fundament versucht, irgendwie anders gebaut zu werden. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel das Postevangelikale. Da werden plötzlich Grundlagen und Prinzipien, die man immer glaubt, auf die alle klar sind, über den Haufen geworfen. Und andere Sachen gelten. Das Fundament wird umgebaut. Und wenn du Lehren begegnest, wo du merkst, da gibt es Prinzipien und Ansichten, die ganz anders sind, als man das bis jetzt immer geglaubt hat, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie falsch ist. Das Fundament ist gelegt. Der Paulus schreibt von dem Fundament im Epheserbrief. Und das Fundament richtet sich aus am Eckstein. Am Eckstein. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Er ist das Zentrum. An ihm richtet sich alles aus. Und das Wort Eckstein im Griechischen kann zwei Sachen übersetzt werden. Entweder eben als Eckstein, so wie wir es hier in unserer Übersetzung haben, als der Stein, wo sich alles daran ausrichtet. Es kann aber auch bedeuten, der Schlussstein. Im gewölbten obersten Stein, wo alles zusammenhält. Und Jesus ist sicherlich beides, aber hier redet er definitiv von dem Eckstein. Wir als Gemeinde sollen uns an Jesus ausrichten. Er ist der Maßstab. Er sagt, was durchgeht. Der Eckstein wird übrigens schon im Alten Testament prophezeit. In Jesaja Kapitel 28, Vers 16 lesen wir: Darum spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Jesus ist eigentlich das A und das O der Gemeinde. Das lesen wir da im Kapitel Vers 21 und 22 deutlich. Er ist das Zentrum. Er ist A und O, der Anfang und das Ende. Und die Weisen türmen sich fast aufeinander. In ihm ist es geschaffen. Durch ihn ist es gemacht. Das Ziel ist im Herr. Und er ist der, der baut. Es dreht sich alles um ihn. Der Tempel, Gemeinde, ist nicht etwas, das wir bauen, sondern ist etwas, das Gott baut. Es ist Jesu Werk, seine Gemeinde. Und in Vers 22 lesen wir wieder, dass der heilige Tempel eine Einheit bildet, wo Gott schafft, wo er auferweckt. Eine Wohnung Gottes im Geist. Ja, was heisst jetzt das, dass wir ein Tempel sind von Gott? Vielleicht müssen wir uns fragen, was ist denn im Tempel damals passiert? Was hat man dort gemacht? Im Tempel war Gott gegenwärtig. Im Tempel ist Versöhnung passiert, Versöhnung gelebt worden. Im Tempel hat man Gottes Wort gelesen und ausgelegt. Und im Tempel hat man Gott angebetet. Das ist gemeint. Das ist der Tempel, den heute wir darstellen. In dem wir Gott loben, in dem wir Versöhnung leben. Dort, wo er gegenwärtig ist. Dort, wo sein Wort zu oberst steht. Und in dem Abschnitt der Bibel oder in dem Abschnitt des Briefs braucht Paulus eben die verschiedenen Bilder. Von einem haben wir schon gehört, von seinem Leib schreibt er. Er schreibt vom Tempel und dem Bauwerk. Und man merkt so, indem man das lesen, an Paulus ist gemeint etwas extrem Wichtiges. Nicht irgendetwas Nebensächliches, nicht eine Nebenerscheinung, sondern gemeint ist etwas Zentrales. Es ist der Leib, es ist der Tempel Gottes. Musst du dir das mal vorstellen? Im Kapitel 5 braucht er noch ein weiteres Bild, nämlich das von der Brut. Wir sind Brut von Jesus. Der Johannes schreibt in der Offenbarung von dem Hochzeitsfest vom Lamm, wo du und ich dürfen sein. Und Jesus ist der Bräutigam. Ja, gemeint hat Bedeutung in alle Ewigkeit. Über unsere Zeit raus. Hat Gemeinde bedeutet, es ist etwas Wichtiges. Und ich glaube, den Wert der Gemeinde können wir nicht überbetonen. Es ist so, so wichtig. Und gell, Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Das haben wir schon gehört heute. Es geht nicht um irgendeine Denomination oder sonst irgendetwas, sondern es geht um dich und mich. Gemeinde ist Gemeinschaft der Gläubigen, wo du und ich dazugehören. Heute reden wir oft einfach Kirche. Ich brauche das vor allem dann, wenn ich mit Leuten rede, die nicht in einer Gemeinde sind, um nicht verwechselt zu arbeiten mit der politischen Gemeinde. Aber Kirche wird in dem Sinn als Wort, wie wir es im Griechischen kennen, in der Bibel nicht gebraucht. Aber ich glaube, heute dürfen wir doch von Kirche reden, wenn wir Gemeinde meinen. Das ist zum Teil besser verständlich. Manchmal denken wir so, wie soll ich sagen, nicht unbedingt nur positiv von der Gemeinde, von der Kirche. Wir denken vielleicht, Jesus und ich lenkt ja eigentlich. Warum muss ich jetzt als Individuum, der Jesus kennt, auch noch in die Pfimi gehen und auch noch zu dieser Pfimi gehören, bis ich das endlich in den Himmel komme? So ein bisschen Last. Am Sonntag kommst du her, sagst jetzt ein bisschen plakativ, lass über dich ergehen, lass dich ein bisschen berieseln und dann gehst du wieder heim. Aber das ist nicht die Sicht der Gemeinde. Das ist nicht das, was Jesus sich vorstellt. Da geht es um viel, viel mehr. Es ist nicht eine Ansammlung von Individuen, sondern wir sind zusammengefügt als der einzige Leib. Wir sind ein Fingerabdruck Gottes in dieser Welt. Ein Fingerabdruck, der Gottes Liebe und Hoffnung bringt. Und wenn du am Fingerabdruck das hörst, dann denkst du vielleicht, einerseits an deine Identitätskarte mit dem biometrischen Abdruck oder du denkst an irgendwelche Filme. In Filmen werden Fingerabdrücke oft dazu gebraucht, um irgendwo den Verbrecher zu finden. Es hilft uns, gibt eine Spur zum Verbrecher hin. Und wenn ich sage, dass du und ich, dass Gemeinde Jesu ein Fingerabdruck Gottes ist, dann möchte ich damit sagen, wenn Menschen dem Fingerabdruck nachgehen. Wenn Menschen viel mit tun erleben, dann sollen sie zu dieser Liebe und Güte vom Vater finden. Das ist die Idee. Du und ich bist ein Fingerabdruck. Und das soll woher führen? Zu der Liebe und der Güte vom Vater. Das ist einerseits eine wunderbare, tolle Aufgabe und andererseits auch eine gewisse Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für das, wie wir leben. Und wo wir uns aufhalten. Nimm sie wahr. Gemeinde ist relevant. Gemeinde ist wichtig. Und dann gibt es Christen, die meinen, das lange, wenn man zu dieser universellen, unsichtbaren Gemeinde gehört. Ja, die universelle Überdimension aus der Gemeinde gibt es, das ist ja so. Aber jede unsichtbare Gemeinde wird sichtbar. Hier auf der Erde. Sie muss sichtbar sein, man muss sie sehen. In eine örtliche Erscheinung tritt sie. Du kannst nicht Christ sein, ohne dass du Teil von dem sichtbaren Leib bist. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht den Bräutigam toll finden und die Braut dumm. Stell dir vor, du bist an einer Hochzeit und wenn die Braut reinläuft, steht einer auf und ruft Puh. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Und so ist es mit der Gemeinde. Du kannst nicht Jesus toll finden, ihn lieben, aber Gemeinde nicht. Das ist kein Bild, das ihnen passt. Keine Option. Jesus liebt Gemeinde. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Und darum ist Gemeinde so entscheidend wichtig. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass das Wort Gemeinde, Ekklesia, etwa 108 Mal vorkommt in der Bibel und 90 Mal davon bezieht sich auf eine örtliche Gemeinde. Ob die Zahlen genau stimmen, weiß ich nicht, habe nicht kontrolliert. Aber das Verhältnis ist krass. Gemeinde soll sichtbar sein. Wenn du in keiner Gemeinschaft lebst, verpasst du etwas. Und du gehörst irgendwie nicht dazu. Und du bleibst so ein bisschen der Durchschnitt von deinen Stärken und Schwächen. Wenn du in einer Gemeinde lebst, wenn du verbindlich in einer Gemeinschaft bist, dann sind deine Stärken plötzlich relevant, weil sie helfen, die Schwächen vom anderen zu überdecken oder dort unterstützen, dass wir als Einheit stark werden. Und dann, im Anschluss an diesen Versen, geht der Paulus auf Knie. Er ist so berührt und so fasziniert von dieser Sicht, die Gott von der Gemeinde hat, von dem Plan, den Jesus hat mit der Gemeinde, dass er nichts anderes kann, als abknäulen und Gott anbeten. Ich frage dich, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Wenn du an Fimi tun oder an deine Gemeinde denkst, gehst du dann auf die Knie und dankst Gott, weil du so begeistert bist? Oder was macht es? Wie wertvoll ist dir der Lieb Christi? Wie wertvoll ist dir die Gemeinde? Denk mal über das nach oder lies die Epheserstelle wieder. Dann wirst du merken, die Gemeinde ist so etwas Wichtiges, so etwas Schönes, so etwas Wunderbares. Wenn wir jetzt ins Kapitel 3 kommen, dann wird unsere Begeisterung hoffentlich nochmal ein bisschen gestärkt. Dort schreibt der Paulus im Vers 9 bis 11 nämlich Folgendes. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Gott hat einen Plan gehabt, schon am Anfang oder schon vor dem Anfang. Der Plan soll die Welt verändern. Der Plan soll so sein, dass Mächte und Finsternis, wenn sie das sehen, die Weisheit von Gott erkennen. Und der Plan ist gemeint. Bist du und ich. Wow. Durch dich und mich, durch viel mit tun, soll sichtbar werden, die ganze Tiefe und Weite von der Weisheit Gottes. Und der Plan, der geht in Erfüllung. Egal was passiert, egal was kommt, die Gemeinde wird Hoffnung bringen. Die Gemeinde wird Leben bringen oder bringt Leben. An dem, wenn wir in einer Zeit leben, wo es herausfordernd ist, wenn wir täglich in den Medien von ungutem Leben lesen, der Plan von Gott steht und bleibt. Sein Plan ist es, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dass Verbindung stattfindet, dass Einheit gelebt werden darf. Und der Plan hat er mit der Gemeinde, mit dir und mit mir. Sogar Juden und Heiden haben können zusammenleben dann, haben eine Einheit gebildet. Und so dürfen auch wir das leben. Es ist ein übernatürliches Geschenk, das kann man nicht selber machen. Und wieder ist der Paulus so berührt, dass er auf die Knie geht. Gerade noch in diesen Versen, Vers 14 lesen wir das. Und wieder ist er so bewegt von dem Gedanken, dass Gott sein Geheimnis durch Gemeinde offenbart, dass er auf die Knie geht und Gott anbetet. Übrigens, Klammerbemerkung, dazumal ist man gestanden zum Gebet normalerweise. Und man ist nur dann auf Knie, wenn man emotional wirklich bewegt war von etwas. Und der Paulus scheint hier bewegt zu sein von dem Gedanken, von dem Plan Gottes, der so wunderbar ist. Dämonen und Mächte schauen Timotheus an und sind beeindruckt, weil sie Gottes Plan in Aktion sehen. Stell dir das mal vor. Die unsichtbaren Mächte sind beeindruckt. Vielleicht wendest du jetzt ein und sagst, ja, aber die Einheit ist heute auch nicht immer so sichtbar, auch nicht immer so real. Ja, das stimmt. Wir sind nicht perfekt. Nicht einmal wir. Solange ich dabei bin, bestimmt nicht. Auch hier werden Menschen verletzt. Auch hier geschehen Sachen, die nicht gut sind. Das will niemand abstreiten. Aber in der Gemeinde steckt das Potenzial, das der Geist Gottes schenkt und das niemand übertreffen kann. Ich glaube, in dem dürfen wir die Kraft von Gott erleben. Die Kraft Gottes wird dann sichtbar, wenn du und ich die Einheit leben. Wenn wir Gott zulassen, dass er Versöhnung möglich machen kann. Wenn Wiederherstellung geschieht. Hier in der Pfimi sind wir unterschiedlich. Das sollen wir und dürfen wir bleiben. Wir müssen nicht gleich sein. Ganz viele Generationen, unterschiedliche Herkünfte von Familien, vielleicht sogar kulturell. Und trotzdem dürfen wir ein Bild, ein Lieb sein. Lasst uns an dem arbeiten. Lasst uns dort, wo Verachtung ist, dort, wo Vorurteile sind, dort, wo Ablehnung sind, das ablegen. Das ist nicht Gottes Absicht, nicht Gottes Plan. Und wenn wir in einer Uneinheit leben, wenn wir einander gegenseitig verachten, dann sind wir nicht in Gottes Absicht. Dann könnt hat die Welt auch nicht den Fingerabdruck gesehen. Der führt den Fingerabdruck nicht zu Gottes Liebe. Darum sind wir aufgefordert, Versöhnung zu leben und Einheit anzubieten. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wo du stehst, in welcher Situation du bist, aber ich fordere dich raus. Wenn du merkst in deinem Herz, irgendwo sind Sachen rum, die trennend sind, oder ist noch etwas zwischen mir und meinem Nachbarn, und das ist mir und jemand anderem in dieser Gemeinde, dann geht aufeinander zu und lasst uns Versöhnung leben. Damit Einheit darf geschehen, damit Jesus kann sichtbar werden durch dich und mich. Wir sind dazu berufen, den Fingerabdruck zu sein. Du und ich. Ein Fingerabdruck Gottes in dieser Welt. Und gellet, wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen. Das ist unmöglich. Wir sind unfähig. Wir dürfen wissen, es ist ein Gott, es ist ein Heiliger Geist, der durch seine Kraft das möglich macht. Die Einheit ist nicht Menschenwerk. Die Gemeinde ist nicht Menschenwerk. Es ist Gottes Werk. Er ist der Eckstein. An ihm richten wir uns aus. Und er ist die Quelle von der Kraft, die uns hilft, in dem zu leben. Und wenn wir jetzt dann zum Abendmahl kommen, dann möchten wir uns genau an das erinnern. Gemeinde gibt es nur, weil Jesus sein Leben gegeben hat. Gemeinde gibt es nur, weil er gesagt hat, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich auf die Welt gehe und den Preis zahle, den du dich verdient hättest. Aber weil das geschehen ist, weil Jesus den Weg gegangen ist, dürfen wir hier zusammen sein und wissen, Jesus hat einen Plan mit dir und mit mir. Und der Plan ist, dass seine Weisheit sichtbar wird in dieser Welt. Lasst uns den Fingerabdruck sein, im Alltag, an dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, beim Einkaufen, wo auch immer. Und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir dienen ihm. Er ist der Eckstein. Lasst uns vor den Thron Gottes kommen. Lasst uns zum Abendmahl kommen und uns daran erinnern, was er da hat. Und ihn feiern. Amen.
Merci, Thomas. Jasmin, kannst du mir schnell einen Gefallen machen? Gerade bei der Tür, wenn du rausgehst, rechts ist ein Kreuz. Könntest du das vorbringen? Danke. Ja, genau. Jesus hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde, für uns. Und ich möchte ein bisschen ausholen. Zu diesem Kreuz sage ich noch etwas. In Offenbarung steht Folgendes über Jesus. Und mitten unter den sieben Leuchten einen, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie die Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühen sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und er sagt Johannes, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wieso lese ich das vor? Hier erscheint Jesus am Johannes, wie er einmal oben im Daniel erschienen ist, in seiner herrlichen Gestalt. So krass und überwältigend, wo ein Johannes, er, der ein paar Jahre vorher seinen Kopf auf seine Brust gelegt hat, ihn wieder sieht, geht er wie zu Tod zu Boden. So herrlich und gewaltig ist der Gott. Und der Gott hat nicht an dem festgehalten, sondern hat so eine Menschengestalt angenommen, dass auf die Erde ist gekommen, alles zurückgelassen hat und sich hat angefangen erniedrigen. Jesus ist unter Armen geboren, in einer Krippe, hat unter Armen Unstand gelebt, hat nur Gutes da und trotzdem verraten. Sie haben seine Würde bespuckt, sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und er hat sie gedreht. Manchmal feite ich schon nur darum, ein richtiges Argument zu haben. Und ich bin stolz in meiner eigenen Meinung. Und dann denke ich an Jesus, der so eine Herrlichkeit hat, aber auf all das verzichtet und am Schluss am Kreuz landet für uns. Es überwältigt mich, wie demütig unser Gott ist und wie sehr bewegt von Liebe er ist für uns und für seine Gemeinde. Wir haben gerade letzten Freitag hat der Manny, einer von unserer Jugi, unserem Jugi-Team, hat das Kreuz selber gemacht. Und wir haben unsere Schwächen, unsere Sünden können aufschreiben auf die Holzherzen. Und dann haben wir die selber an das Kreuz angenagelt. Und es hat mich mega getroffen, einfach weil Jesus, es war für mich wie, wie Jesus an dem Kreuz hängt und sagt, es muss geschehen. Und es muss angenagelt werden. Dass der Gott, der herrliche Gott, das hat zugelassen. Aber nicht, weil Einfach, weil das ist die einzige Lösung war, die er für uns hatte. Wir haben es aufgeschrieben, angenagelt, und er hat Manny einen roten Spray genommen und hat drüber gesprayt. Und alles, was drauf ist, gestanden, auf diesen Herzen, ist bedeckt worden. Man sieht es nicht mehr. Und Jesus hat gesagt, genau das soll uns erinnern. Ich lese den Abendmahlstext vor, aus dem Korinther. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Deine Einladung, das Abendmahlsteam, da vorne kommen. Und die Band auch. Deine Einladung heute ist, das zu ergreifen. Anzunehmen. Jesus ladet dich und sagt, greif mich. Ich habe alles gegeben. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du sagst, nein, ich will nicht. Jesus lädt dich ein und sagt, hey, nimm das Gnadengeschenk von mir an. Nagel es ans Kreuz. Ich bin für das gestorben. Und er wird dir die Möglichkeit geben, so zu leben, wie es Gott gefällt, durch seinen Heiligen Geist. Wir wollen jetzt noch für das danken. Marcel, kannst du das machen?
Jesus, wir sind wirklich überwältigt für das, was du gemacht hast für uns. Und wir danken dir dafür, dass wir gerade in diesen Momenten an das denken dürfen, dass du Gebrechen hinweggenommen hast, Krankheiten vorträgt und dass du auch uns erkauft hast durch dein Blut. Wir sind dein Eigentum und wir dürfen heute am Morgen sehen, wer neben uns ist, wer vor uns ist, das ist dein Liebe, Jesus. Erkauft durch dein Blut. Wir danken dir von Herzen dafür und bitten dich, dass dich du verherrlichen tust heute am Morgen an deinem Lieb, an deiner Brut, Herr Jesus. Danke dir von Herzen dafür, dass du da bist und Herr, wie auch bei den Emmaus-Jüngern, als er das Brot brach, wurden ihnen die Augen aufgetan. Tu uns die Augen auf, Jesus, was du für uns gemacht hast. Danke dir von Herzen dafür. Amen.